So, ist doch nett, diese neue Methode. So seht ihr mehr von mir. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Okay. Dankeschön, Matthias. Du auch. Wie so ein Äpfelchen am Baum. Ich mag die Farbe. Ihr seht übrigens alle recht gut aus, muss ich zugeben. So. Gut aussehende Truppe hier, können wir was mit anfangen. Ne? Okay, und wir haben ein Thema, das ist tatsächlich ein bisschen ernst heute, aber ihr seid trotzdem gekommen, mutige Leute. Aber ich glaube, in diesem Thema steckt so viel Kraft, so unendlich viel Kraft. Ich habe in meinem Leben schon viele Themen gehört und viele gepredigt, aber wenige, vielleicht keins, ich weiß gerade nicht, die so viel Kraft mit sich brachten für mich, für mein Leben, für meine Familie, wie dieses Thema hier. Ich lebe hier jetzt seit bestimmt 20 Jahren in diesem Thema und lerne immer wieder dazu und merke immer wieder, wie angefochten das ist, wenn wir über die Furcht des Herrn reden. Das ist jetzt nicht, Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das erstmal, sondern Gott, was brauchst du? Ich möchte mit einem Psalm anfangen. Ich habe euch auch eine, genau. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Das ist schon mal eine gute Aussage, oder? Wohl dem. Heil dem. Gutes soll dem geschehen. Der große Freude hat an seinen Geboten. Jetzt bist du raus, oder? Sein Same, also seine Nachfolger, seine Kinder, wird gewaltig sein auf Erden. Das spricht für die nächste Generation, die das erntet, was du in deinem Leben gesät hast. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Und das meint jetzt nicht nur, wir werden so hosi-kosi spirituelle Dinge fühlen. Nein, Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. So, das ist ein Grundverständnis im alten Bund. Wenn Gott segnet, dann gibt es keinen Mangel. In Shalom steckt das Wort ja drin. Nichts kaputt, nichts fehlt. Bedeutet eigentlich das Wort Shalom, womit die Juden sich bis heute mit grüßen, was wir oftmals nur mit Frieden übersetzen. Da steckt mehr drin als nur Frieden. Da steckt Überfluss, da steckt volle Versorgung, da steckt Schutz und Sicherheit drin. Lasst mich euch etwas vorlesen von A.W. Tozer, einem Bibelleser des letzten, Bibellehrer des letzten Jahrhunderts, Leser auch. Er zitiert Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich lese mal, was er schreibt. Eine Wahrheit, die in der Schrift deutlich gelehrt wird und sich in der persönlichen Erfahrung zahlloser heiliger Männer und Frauen aller Jahrhunderte bestätigt, findet, kann man in dem folgenden religiösen Axiom zusammenfassen. Niemand kann die wahre Gnade Gottes kennen, der nicht zuvor die Furcht Gottes erfahren hat. Das erste Mal verkündete Gott seine Erlösungsabsichten einem Mann und einer Frau, die sich in tödlichem Schrecken vor der Gegenwart des Herrn verbergen. Kommt euch bekannt vor, die beiden, Adam und Eva? Das Gesetz wurde einem Mann gegeben, der mitten in Feuer und Rauch vor Furcht bebte und vor der Stimme des Donners und der göttlichen Posaune zitterte. Mose. Sogar die berühmte Ankündigung, Friede auf Erden und in den Menschen des Wohlgefallens wurde Hirten zuteil, die sich fürchteten mit großer Furcht wegen der überwältigenden Gegenwart der himmlischen Herrscher. Man könnte weitergehen. Iris hat ja die letzten Male über die Offenbarung gesprochen. Wenn du das dir anschaust, wie der alte Johannes seinem ehemaligen Meister begegnet oder ehemaligen Freund begegnet, der wiederkam in seiner realen Form, fiel er wie tot auf dem Boden. Das war unerträglich für seinen Körper, diese Gegenwart Gottes zu erleben, ohne eine tiefe Gottesfurcht zu empfinden. Aber er schreibt noch ein bisschen weiter. Er schreibt, die Gegenwart des Göttlichen brachte immer Furcht über die Herzen sündiger Menschen. Einen Schrecken, der nichts mit der Furcht vor körperlichen Schaden zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas bleibend Gutes von religiösen Aktivitäten kommen kann, die nicht in dieser kreatürlichen Furcht gewurzelt sind. Das Tier in uns ist sehr stark und überaus selbstsicher. Bevor es sich nicht geschlagen gibt, wird Gott sich dem Auge des Glaubens nicht zu erkennen geben. Es ist traurig, aber wahr. Die Liebe Gottes berührt ein fleischliches Herz überhaupt nicht. Wenn aber doch, dann reagiert es feindlich. Das Wissen um Gottes Liebe allein bestätigt uns nur in unserer Selbstgerechtigkeit. Soweit A.W. Tozer. Psalm 128, wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt, du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst alle Tage deines Lebens und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Wir haben hier 4 Segnungen für den Gottesfürchtigen. Man kann noch viel, viel mehr finden, aber das sind so die Zentren, wo ich mich jetzt darauf konzentrieren möchte, weil eine einzige davon reicht mir schon aus, um zu sagen, oh, dann scheint das wichtig zu sein, Gott, das will ich. Weil die Segnungen kann ich gut brauchen in diesem Leben. Und du wahrscheinlich auch. Erste Segnung, finanzielle Versorgung. Wer braucht die nicht? Bis heute sind Finanzen wichtig. Die letzten 2000 Jahre nicht wirklich viel sich verändert. Oft sind es Katastrophen, wenn da was fehlt, dann gehen Dinge schief, Kriege werden geführt und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, die hier fest verwurzelt ist mit dem, der den Herrn fürchtet. Das zweite ist, du hast es gut. Ich stehe manchmal vor dem Spiegel und sage, Bernd, du hast es gut. Du hast es einfach gut. Du lebst deinen Traumjob, du hast deine Traumfrau, du hast Traumkinder, du hast ein wundervolles Haus, wo du leben kannst, du hast ein schönes Auto, du hast es so gut, du hast eine Traumgemeinde, Geschwister, die dich wirklich mögen. Hey, hast du jemals so zu dir gedacht oder über dich gedacht? Du musst nur mal nach draußen gucken, nach Leuten, die Gott nicht kennen. Und mit denen ein bisschen näher ins Gespräch kommen. Und du weißt sofort, dass du einer der absolut top begünstigsten Leute in unserem Land bist. Nicht, weil du eine Million hast, das ist nicht wichtig. Die anderen Dinge sind wichtig, weißt du. Aber was nutzt du eine Million, wenn alles andere fehlt, ist es nichts wert. Dann steht da fruchtbarer und erfolgreicher Ehepartner. Hast du Kinder? Dann jauchze vor Dankbarkeit. Weil ich kenne Leute, die hätten gerne welche und die würden so gern mit dir tauschen. Die würden sagen, du hast es gut. Okay, es ist ein Teil der Furcht des Herrn, fruchtbar zu sein. Ich glaube, nicht nur im Natürlichen, sondern auch in dem, was du anpackst. Auch in dem Geistlichen, in deinen geistlichen Kindern. In deinen Geschäften, was auch immer, wo überall Frucht entstehen kann. Das ist deins, die Verheißung hast du. Toni hat uns ja beigebracht, letzten Wochenende, wie man Verheißungen nimmt. Für Heilung geht genauso hierbei. Sagst Gott, ich habe Mangel, okay, ab jetzt, ne, Psalm 128 sagt, ich fürchte den Herrn, also kein Mangel, finanzieller Überfluss. Das ist, was ich habe. Preis sei Gott. Und das vierte, was steht, ist erfolgreiche Nachkommen. Möchtest du, dass deine Kinder weiterkommen als du? Das ist deine Verheißung. Sprich's über ihn aus. Bei meinen Kindern, ich weiß nicht, wie unzählige Male ich in den Schlafzimmer meiner Kinder abends noch vorbeigeguckt habe, wo die schon geschlafen haben, habe Hände aufgelegt und habe sie immer mit 2, 3 Sachen gesegnet. Einer war immer ein gottgefälliger Ehepartner, der Jesus mehr liebt als sie. Das ist immer eins, schon als sie so klein waren, weißt du so. Und jetzt fängt an, sich das zu bewahrheiten und wir sehen die Früchte. Mit guten Berufen, dass sie wirtschaftlich weiterkommen, als ich heute bin. Das will ich, weißt du, das möchte ich. Ich möchte, dass es denen in allen Bereichen gut geht. Und du möchtest das auch. So, wir haben uns das letzte Mal ja die unendliche Predigt angeschaut, so das Universum, was uns von Gott erzählt. Wir haben über die Herrlichkeit Gottes gesprochen und auch darüber, dass fehlende Gottesfurcht tödlich sein kann. Ananias und Sapphira, erinnert euch. Heute schauen wir uns einige Hilfestellungen an. Weil Gott erlaubt es uns ja, aus den Fehlern anderer zu lernen. Das ist nicht nice. Ich mag das so gerne. Nicht, dass die anderen Fehler machen, sondern dass ich sie nicht machen muss. Das ist so entspannend. Stell dir vor, du würdest alles selbst probieren. Viele von euch bauen auf meinen Fehlern auf. Ihr wisst das gar nicht. Weil ich heute die Dinge so lernen kann, wie sie richtig sind. Vielleicht habe ich das aber nicht immer gemacht. Vielleicht habe ich vorher Fehler gemacht, vor 20, 30 Jahren, die ich später erst gelernt habe. Und ihr habt jetzt den Vorteil. Und Leute, die euch zuhören, die hören noch bessere Sachen. Die hören erst die Fehler gar nicht mehr. Und wir lernen von den Fehlern, die andere gemacht haben. Mach Fehler. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist völlig in Ordnung. Es ist absolut biblisch. Aber lern daraus. Mach keinen zweimal. Das ist das Einzige, wo ich dich drum bitte. Gottesfurcht ist ein Gebetserhörungsbeschleuniger. Wusstest du das? Jetzt solltest du es wissen, nach diesen beiden Bibelstellen auf jeden Fall. Ich habe einen Handspiegel mitgebracht. Das ist kannst du dich mal anschauen, wie du ausschaust. So. Ja, seht ihr euch alle? So. Und das ist, wie die meisten Leute so in den Spiegel schauen. Ne? Aber dann gibt es eine andere Seite. Und wenn ich in die schaue, das ist Jesus, okay, Porträt von Jesus, dann sehe ich gar nicht mich, sondern ich sehe ihn. Und werde verändert, sagt die Bibel, in sein Bild. Ja, keine Angst, das geht nicht über Nacht. Du wirst nicht morgen genauso aussehen, einen Bart haben und lange Haare und sowas. Aber innen drin, weißt du, innen drin. Unser Hauptziel als Christen, egal in welche Kirche du gehörst, auch ihr Online-Zuhörer, Zuschauer, herzlich willkommen. Egal in welche Kirche du normal daheim bist, das gilt für jeden Christen, jederzeit, jeder Kirche. Das Hauptziel unseres Glaubens ist Christus-Ähnlichkeit. Alles andere ist Zugabe oder führt dahin. Wenn ich Christus nicht ähnlicher werde in meinem Leben, dann entwickle ich mich nicht, sondern verwickle ich mich. Heute verwickeln sich viele Christen in alle möglichen Themen, die völlig unrelevant sind für unser geistiges Leben, sogar schädlich. Steffi sagte eben, wir machen nichts mit Politik in unseren Gebetsrunden. Finde ich gut. Weil das sind Verwicklungen. Die interessieren uns erstmal gar nicht. Als Christen geht es erstmal darum, kann ich ihm ähnlicher werden? In all den Krisen, in all den Herausforderungen dieser Zeit habe ich große Chancen, ihm ähnlicher zu werden. Oder eben auf mich zu schauen. Auf meine Kraft, auf meine Stärke. Und ich bin damit schnell am Ende, ehrlich gesagt. Aber die Bedingung dafür, dass ich ihn sehe, ich muss ihm nahe sein. Wenn er weit, weit weg ist, oder ich bin in der Regel von ihm weit, weit weg, dann sehe ich ihn nicht mehr. Dann meine ich noch, ihn zu sehen, habe irgendein religiöses Bild vor Augen, aber das ist oft gar nicht mehr er. Das ist dann nur noch irgendein religiöses, traditionelles Bild aus alten Erfahrungen und sonst was. Ich muss ihm nahe sein. Und das ist gerade so das Herausfordernde. Wir fürchten den Herrn und wollen gleichzeitig ihm nahe sein. Weil wir wissen, wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Überhaupt nicht. Niemals. Niemals. Wir müssen nur seine Größe verstehen, seine Herrlichkeit verstehen und wissen, dass er unbestechlich ist und so liebt, wie wir sind, und so sehr liebt, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Dass er gut ist für uns vorbereitet. Gott ist nur gut, das haben wir vorhin gesungen. Gott ist nur gut, das ist kein Schatten, keine eigene Agenda oder irgendwas, was dann hinterher käme, wo wir dann merken, der will doch nur was von uns. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gottesfurcht, das ist eine Gleichung, die ich mal aufgestellt habe, bedeutet, Gott hat das Sagen bei allen Entscheidungen meines Lebens. Das ist die Furcht des Herrn. Wann immer ich sage, nee, ich will das nicht, Gott, habe ich ein Problem. Weil all die Verheißungen, die wir uns eben angeschaut haben, sind für mich in diesem Moment nicht mehr ergreifbar. Nicht, weil Gott sie von mir versteckt, sondern weil die meisten Verheißungen Gottes immer in einen Kontext gestellt sind. In der Regel einen Kontext von wenn dann. Wenn du Vater und Mutter ehrst, dann wirst du lange leben auf Erden. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott jetzt aktiv eingreift und dir irgendwas wegnimmst, wenn du deine Mutter nicht ehrst, dass du dann von ihm irgendwie getötet wirst. Das ist totaler Käse. Aber es gibt Gesetzmäßigkeiten in diesem Leben, die wir gar nicht verstehen. Aber Gott sehr wohl. Gott hat diese Welt kreiert. Und er weiß um all die Dinge. Und er warnt uns vor Fallen, in die viele reintappen, weil er möchte, dass wir da heil durchkommen. Dass wir dieses Leben haben, was er für uns hat. Das gute Leben. Gefüllt von guten Dingen. Und es gibt in der Geschichte Israels einen Zeitabschnitt, wir reden jetzt über die Zeit des Wiederaufbaus, der dem heutigen Zustand vieler Gemeinden ähnelt. Beachte, dass die historischen Ereignisse und Lektionen Israels Abbilder und Schatten zukünftiger Ereignisse der Gemeinde sind. Nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft kehrten Juden in ihr geliebtes, verheißenes Land zurück. Die Zeit des Gerichts war vorbei, die Wiederherstellung hatte begonnen. Es war an der Zeit, die Mauern Jerusalems und den Tempel wieder aufzubauen. Anfangs bewirkte die Phase des Wiederaufbaus Begeisterung und Hingabe. Es wurde die Ärmel hochgekrempelt und es wurde hart gearbeitet. Als dann die anfängliche Begeisterung abnahm, verloren die Menschen ihre Motivation. Es war 16 Jahre später, genauso lange übrigens, wie wir jetzt hier in Limburg sind, war der Tempelbau noch nicht abgeschlossen. Ihre persönlichen Angelegenheiten waren ihnen wichtiger geworden als die Wiederherstellung des Hauses Gottes. Ihre Ehrfurcht war geschwunden und ihre eigenen Geschäfte beanspruchten sie sehr. Was in Gottes Augen wichtig und heilig war, nahm bei ihnen einen wesentlich geringeren Stellenwert ein. Um die Menschen aufzurütteln, ließ Gott einen Mann namens Haggai zum Propheten heranwachsen. Und dieser konfrontierte die Menschen mit der Frage, Haggai 1,4, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Die Israeliten hatten ihre Perspektive verloren. Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf Gott, sondern auf sich selbst gerichtet. Und ja, ich glaube, heute passiert das überall auf der Welt durch diese Corona-Pandemie, dass Leute ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten, die sie oft wegbringen von Gott, obwohl sie denken, sie wären im Recht. Aber die Frage stellt sich gar nicht. Wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist, laufen wir alle in die Irre. Wenn dies passiert, die Perspektive, die Aufmerksamkeit nicht mehr auf Gott liegt, dann flauen persönliche Leidenschaft und das Verlangen nach Gott ab. Der Götze Mammon ist hochgradig daran interessiert, deine ganze Aufmerksamkeit zu erhalten. Oft ist es nämlich genau diese Sache, die Menschen beschäftigt. Durch diesen Propheten erklärte Gott den Grund für ihre Unzufriedenheit. Haggai 1,9 bis 10. Er schreibt, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscharen. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Wir wissen, der Regen damals war existenziell bis heute für Israel. Wenn kein Regen, keine Ernte, Hunger, schlechte Geschäfte, schlechte Wirtschaft. Und immer wenn wir mehr nach dem Segen als nach Gott streben, wird der Feind Recht in unserem Leben erhalten und wegnehmen oder verhindern, dass wir erhalten das, was von uns, das, was von Gott für uns zugedacht war. Und das ist so ein trauriges Bild. Weil Gott steht da und sagt, ich habe so viel für dich, aber du krebst da und machst in eigener Kraft und bist nicht in meiner Nähe geblieben. Wie schade. Die Frage ist, unterscheidet sich unser Dilemma heute sehr von dem damaligen? Auch wir leben in einer Zeit des Wiederaufbaus, denn die Bibel sagt uns, dass Jesus nicht zurückkehren wird, bevor nicht alles wiederhergestellt wurde. Die Schrift verspricht uns, dass alles, was verloren gegangen ist, vor seiner Wiederkunft wiederhergestellt wird. Gott hat den natürlichen Tempel Israel, also das Volk, wieder aufgebaut. Unser Tempel jedoch ist kein natürlicher, sondern ein Altar, der aus unserem Herzen herausgemacht wird. Dieser heilige Tempel wird repariert und nach göttlicher Ordnung noch einmal für seine Herrlichkeit wiederhergestellt. Dein Herz, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wirklich, das ist, wie Gott uns sieht. Du denkst vielleicht nicht so hoch von dir oder willst nicht so von dir denken, aber das ist, was die Schrift sagt. In dieser Zeit der Wiederherstellung sind auch wir versucht, mehr den Segen anzustreben und dabei unsere Bequemlichkeit und unser Wohlbefinden vorne anzustellen. Die meisten von uns haben ihr Bestes dafür gegeben, ihre eigenen getäfelten Häuser zu bauen. Und da ist auch nichts falsch dran. Den größten Teil jedoch unserer Zeit investieren auch viele Christen in ihren persönlichen Erfolg, um Bequemlichkeit und Sicherheit zu genießen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht von dieser Seite des Pferdes fallen. Wo ist meine Ehre? Fragte Gott. Und die Frage müssen wir beantworten, jeder für sich. Wo ist seine Ehre in meinem Leben? Israel wurde später nochmal geprüft durch den letzten Propheten des Alten Bundes, des Alten Testaments, durch Maleachi. Dieser lebte in demselben Jahrhundert dieser Wiederherstellungsperiode wie auch Haggai, den wir vorhin gelesen haben. Ich lese aus Maleachi 1, Vers 6 bis 8. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinen Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich betrachten? Spricht der Herr der Herrscher. Verachten bedeutet übrigens nichts achten, nicht ehren, nicht wert befinden. Hartes Wort heute. Eines will der Herr von mir, dass ich ihn liebe und ihm von Herzen gehorsam diene. Das ist der von Jesus selbst genannte Indikator für echte Gottesliebe übrigens. Und das muss jeder für sich selbst immer wieder checken. Bin ich noch da? Liebe ich den Herrn? Halte ich seine Gebote? Halte ich seine Meinung über meine, seinen Zielen über meinen Zielen? Das wird immer wieder angefochten werden. Deswegen müssen wir aufpassen. Der Feind ist clever. Hat ein paar tausend Jahre Erfahrung. Die nutzt er gegen uns. Es gibt zwei Dinge, durch die du Gott ehren kannst. Das eine ist Geld und das andere ist Zeit. Denn Zeit ist nichts anderes als der Gegenwert für deine Lebenszeit, für deine Lebenskraft, für deine Kreativität. Richtig? Geld ist der Gegenwert davon. Geld und Zeit, das sind die beiden Dinge, mit denen wir Gott unsere Ehre bringen können oder sie ihm verweigern können. Wir werden heute nicht über den Zehnten sprechen, weil das ist die absolute Basis und Grundlage eines jeden gläubigen Lebensstils. Da will ich keine Worte darüber verlieren. Wenn du da noch stehst, dann wirst du von Gottesfurcht noch weiter entfernt sein, als dir lieb ist. Weil das ist die Basis. Wir reden über Opfer heute. Von Opfern an Zeit, von Mitarbeit, ja auch an Geld. Weil immer wieder sind Mitarbeiter in der lokalen Gemeinde, und ich spreche jetzt nicht für uns allein, sondern für jede Gemeinde, die ich kenne, immer wieder gibt es dort überarbeitete Mitarbeiter, die sehr fleißig sind, die alles geben, die mit einer Handvoll Leuten manchmal die ganze Gemeinde letztendlich rocken, und andere, ja, begrenzen sich dann aufs Zuschauen. Das ist in Ordnung für eine gewisse Zeit, aber ich denke, als Christ, der heranreift, wirst du irgendwann sagen, hey, ich will mitspielen, ich will aufs Spielfeld, ich will nicht immer in den Rängen als Zuschauer bleiben, das ist ja eine Degradierung für einen Christen. Nein, du gehörst aufs Spielfeld, jeder von uns gehört letztendlich dahin. Die Arbeitslast, die muss getragen werden von vielen. Hier im Christuszentrum erlebe ich viele fleißige Mitarbeiter. Also hier kann ich nicht jammern, dass es daran fehlt. Wir haben fantastische Leute überall, auf der Bühne, hinter der Bühne, im Versteckten, in den Kinderdiensten, Ordnungs... Ich weigere mich jetzt noch mehr aufzusehen, ich vergesse sowieso hier irgendwas dann. Es sind so viele, dass ich mich schwer täte, das jetzt am Stück alles aufzuzählen. Alleine nur die Dienstbereiche. Und das ist, da beneiden uns viele Gemeinden drum, um Leute wie ihr das seid. Deswegen weiß ich, vieles von dem, was ich jetzt sage, trifft hier nicht so ein. Und doch ist immer der eine oder andere, den Gott gerade jetzt anspricht, der vielleicht sagt, ja, bisher bin ich noch nicht wirklich Mitarbeiter. Möglicherweise ist das genau dann der Absatz dieser Predigt für dich. Oder für dich zu Hause. Wenn du vielleicht zu einer ganz anderen Gemeinde gehörst und hast aber noch nie drüber nachgedacht, dich dort mal beim Pastor vorzustellen und sagen, hier, ich würde gerne mitarbeiten. Gib mir einen Job. Lass mich was tun. Also ich meine nicht jetzt gegen Entgelt, sondern einfach mitarbeiten. Dem, was Gemeinde braucht. Vom Zuschauer zum Spieler ist was Wunderschönes. Doch zurück zum Text aus Malachi 1, Vers 6b. Gott fragt sein Volk, ihr nennt mich Herr, aber wo erweist ihr mir Ehre und Ehrfurcht? Auf welche Weise wurde ihm Anerkennung vorenthalten? In dem Fall ganz konkret wurde ihm das Zweitbeste gegeben. Die Leute, die Opfer brachten, die brachten die Tiere, die eh schon beschädigt waren. Die humpelten, die für die Zucht nicht getaucht haben, die schon alt waren, die verletzt waren. So das Zeug, was man loswerden will. Wisst ihr, so Altkleidersammlung, weißt du? Gib mir die Altkleidertiere weg. So. Die können wir in den Tempel treiben, dann sind wir die los, dann hat der Gott, was er will, und wir können weitermachen. Und das ist nicht Ehre, das ist einfach nur, naja, ich überweise halt mal eine kleine Spende. Oder ich werfe mal irgendwas in den Kollektenkorb rein, weil man macht es halt so. Da ist grundsätzlich erstmal nichts falsch. Aber Gott sieht es anders als wir. Vielleicht würde der Priester damals gesagt haben, ey cool, hast wieder einen Ochsen gebracht, das ist gut, den können wir gerade brauchen. So, unsere Familie hat gerade Hunger, wenn du den opferst, ist zwar beschädigt, aber mir ist es wurscht. Aber Gott sieht es anders. Gott sagt, dein Herzensgrund ist falsch. Wenn du nicht von Herzen das Beste dem Herrn gibst, dann ehrst du ihn nicht. Er sagt, dann bringst doch mal deinem Obersten, bringst doch mal deinem Fürsten. Die haben ja auch Abgaben gehabt, da Steuern und so weiter, Zehnten, die auch teils in die Regierung gingen. Und die hätten dem was erzählt. Was bringst du mir für einen Krüppel? Ich will auch züchten mit dem. Da kann ich nichts mit anfangen. Nehmen wir da mit. Bring ein gescheites Viech. So, da haben sie es nicht gemacht. Bei Gott haben sie es gemacht. Bei Gott hat ja nicht gesprochen. Weißt du, Gott ist ja nicht so physisch präsent wie der Fürst um die Ecke. Gott bezeichnet die Handlung der Menschen als respekt- und ehrfurchtslos. Damit die Israeliten ihren Irrtum klar erkannten, forderte Gott sie heraus. Das habe ich gerade eben erzählt. Bring doch das Viech, was du mir bringst. Bring es zum Statthalter und schau mal, was passiert. Und mal ganz ehrlich, ich kenne Gemeinden, ich sage jetzt nicht hier, ich kenne Gemeinden, wo Leute, wenn die so für ihren Chef arbeiten würden, wie sie es für die Gemeinde tun, die werden längst gekündigt. Wusstest du, dass es keine Ehrenamtler in Gemeinde gibt? Ich bin ja nur Ehrenamtler. Das gibt es gar nicht. Das gab es noch nie. Wer für Gemeinde was tut, tut immer das Beste. Ich war 13 Jahre lang Ehrenamtler in dieser Gemeinde und habe dasselbe getan, was ich jetzt auch tue. Gut, ein bisschen weniger zeitlich, weil ich hatte ja noch einen anderen Beruf, aber mit mindestens derselben Leidenschaft wie heute. Hätte mir niemand so kommen müssen, du wirst doch gar kein Geld dafür, du bist doch nur Ehrenamtler, du kannst doch nicht so viele Stunden dafür verbringen, deinen ganzen Urlaub dafür einsetzen. Jahrelang haben wir das gemacht, auf Konferenzen gefahren, alles selbst bezahlt. Natürlich, es war doch die Leidenschaft, verstehst du? Das war doch mein König, mein Gott, dem verdanke ich doch alles. Wie konnte ich da irgendwas begrenzen? So, das nochmal als Erinnerung, wir sind alles Vollamtler, wenn du es so siehst. Oder jeder Vollzeitler ist auch Ehrenamtler. Weil jeder, den ich kenne, der Pastor ist oder ähnliches, der arbeitet viel mehr Stunden als die, für die er bezahlt wird. Damit sind wir natürlich auch genauso Ehrenamtler wie jeder andere auch. Und das hängen wir nicht an die große Glocke, weil das ist so normal, das ist unser Herz, da sind wir, da wohnen wir, da gehören wir hin. Okay, wie ehren wir Gott? Ich habe hier einen Auszug aus einem sehr, sehr guten Buch. Also wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigen möchtest, habe ich bisher kein besseres Buch gefunden als John Bevere's Die Furcht des Herrn. Ein Klassiker inzwischen. Er schreibt, schauen wir uns einmal an, in welchem Maß wir Gott ehren. Wir kommen 10 Minuten zu spät zum Gottesdienst, setzen uns hin und schauen zu, ohne je einen Finger krumm zu machen oder mitzuhelfen. Dabei kritisieren wir die Leiterschaft und diejenigen, die sich einbringen. Wir beobachten mit Argusaugen, wie das Geld verwendet wird, ohne selbst den vollen Zehnten zu geben. Wegen des Mittagessens verlassen wir den Gottesdienst noch bevor er zu Ende ist. Wir gehen nur zu den üblichen Gottesdiensten und ärgern uns, wenn besondere Treffen stattfinden. Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, um Unbequemlichkeiten zu vermeiden. Ist es zu Hause besonders schön, bleiben wir daheim, um es zu genießen. Läuft gerade unser Lieblingsprogramm im Fernsehen, verzichten wir auf den Gottesdienst, um es anzuschauen. Wie lange könnten wir mit einer solchen Einstellung unseren Arbeitsplatz behalten? Soweit John Bevere. Wie gesagt, ich will hier niemandem zu nahe treten. Ich glaube wirklich, dass wir sind eine Gemeinde, wo das wirklich nur wenige betrifft, wenn überhaupt. Keine Ahnung, ich habe auch keinen im Blick oder so, denkt, das bist du, für dich predigt. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach eine Predigt, die ich alle paar Jahre wieder halte, weil ich glaube, wir müssen uns hier immer wieder eichen, immer wieder einnorden auf dieses Thema, weil das so wichtig ist. Da hängt so viel dran. Ich möchte, dass es euch richtig gut geht, dass ihr Überfluss an allem Guten habt, eure Kinder sich gut entwickeln. All die Segnungen, die ich am Anfang gesprochen habe, die gehören uns. Und wisst ihr, Verwirrung ist Satans Werkzeug gegen Christen. Verwirrung meint, das Gute für schlecht und das Schlechte für gut zu halten. Und das habe ich immer wieder gesehen, auch in unserer Gemeinde, wenn Spaltungen waren. Da war Verwirrung, kam rein. Leute glaubten schräge Sachen, hoben die auf den Wert, wo eigentlich nur Gottes Wille hingehört. Und dann trennten sich Beziehungen, die über Jahre oder Jahrzehnte lang da waren. Und so 1, 2, 3 Jahre später guckten dann alle Parteien drauf und denken, wie konnte das passieren? Was war da? Verwirrung ist eine geistliche Macht. Und ich habe es, wie gesagt, schon ein paar Mal auch in diesem Haus erlebt. Und sie ist grausam und sie ist absolut und sie ist nur zerstörend. Es bleibt nie was Gutes. Leute, die in dieser Weise weggegangen sind von dieser Gemeinde und ich vermute auch von anderen, die haben in der Regel nie mehr einen Fuß auf den Boden bekommen, wo sie sagen können, ich habe jetzt weiter gute Frucht gebracht. Das sind alles sterbende Dinge gewesen. Und das ist so traurig, weil das sind ja kostbare Menschen, jeder Einzelne, die Gott auch berufen hat, etwas zu sein. Und manchmal ist eine Gemeinde, wisst ihr, ein Weinstock. Klar, Jesus ist der große Weinstock, aber oft ist eine lokale Gemeinde der Weinstock, an dem deine Versorgung hängt, ein Stück weit. Natürlich haben wir alle persönliche Beziehungen. Aber beobachte mal, wenn sich jemand von Gemeinde trennt oder Gemeinde gar nicht kennt, da passieren ganz schräge Sachen, ungesunde Entwicklungen, weil da keine Versorgung mehr da ist. So, bitte, bitte, auch ihr Online-Leute, bitte schließt euch einer Gemeinde an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oder geht in eure Gemeinde, seid verbindlich dabei. Lasst euch anschließen an den Weinstock, damit die Versorgung voll bei euch ankommt, die Gott hat. Und Gott tut tatsächlich das immer noch, versorgt durch Menschen. Manchmal durch Menschen, die wir uns nie ausgesucht hätten. Gott macht's. Die Teilnahme an Gebetstreffen macht zu viel Mühe. Es entspricht der Tatsache, dass alles eine Belastung ist. Dieses Verhalten ist nichts anderes als Ehrfurchtslosigkeit Gott gegenüber. Viele von uns sind dazu bereit, lang und hart zu arbeiten, um ihren Lebensstandard zu erhalten, aber ärgern sich, wenn der Gottesdienst am Sonntag eine halbe Stunde länger dauert, als sie es für angemessen halten. Viele Väter nehmen sich nicht einmal Zeit für ihre Familie, für deren Versorgung sie so hart arbeiten. Sie schieben ihre Familie zur Seite und verteidigen sich, indem sie sagen, Natürlich liebe ich euch. Seht ihr nicht, wie sehr ich damit beschäftigt bin, mich um eure Versorgung zu kümmern? Lasst mich jetzt in Ruhe, ich bin müde und habe keine Zeit für euch. So, ist ein bisschen das alte Männerbild, aber das existiert noch. Und diese Art Männer begegnen mir relativ häufig. Natürlich nicht in unserer Gemeinde. Für die habe ich Quality Time geschrieben, tatsächlich. Das war meine Motivation. Für diese Art von Männern. In der Regel sehr erfolgreiche Leute in Führungspositionen oder Unternehmer, die aufgefressen werden von den Dingen, die sie eigentlich aus Liebe für ihre Familie tun und gar nicht merken, dass sie das Wichtigste dabei verpassen. Gut, Gott erklärt ihr Durcheinander. Haggai nochmal. Und zwar die Umschreibung jetzt dieser Bibelstelle. Haggai sagt, ihr sucht viel, aber tatsächlich habt ihr wenig, denn wenn ihr es nach Hause bringt, wird es weggeblasen. Warum, sagt der Herr der Herrscher? Weil mein Haus in Ruin liegt, während jeder von euch mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist. Daher wird der Spätregen zurückgehalten und ist die Ernte nicht gekommen. Welch eine verdrehte Welt. Wenn ein junger Mann morgens um 4 Uhr aufsteht, um Zeitungen auszutragen, dann sagen die Leute, er sei jemand, der weiß, was er will. Wenn jedoch die Gemeinde diesen jungen Mann bitten würde, morgens um 4 Uhr aufzustehen, um einen Dienst für den Herrn zu tun, dann würden die Leute sagen, das wäre wirklich viel zu viel von dem Jungen verlangt. Wenn eine Frau 8 Stunden täglich von zu Hause weg ist und in einer Fabrik, im Büro oder im Garten arbeitet, dann heißt es, sie sei eine Frau voller Tatendrang. Wenn sie jedoch bereit ist, dieselbe Zeit für den Herrn einzusetzen, dann heißt es von ihr, sie ist fanatisch, die Religion ist ihr zu Kopf gestiegen. Wenn sich jemand die Verpflichtung auferlegt, eine Zeit lang jede Woche 50 Euro beiseite zu legen, weil er sich davon etwas Schönes kaufen möchte, dann tut er dies ganz bereitwillig. Wenn jedoch jemand daraufhin angesprochen werden würde, den Zehnten für Gott zur Seite zu legen oder etwas mehr Geld in die Kollekte zu legen, dann würden die Menschen empört über den Prediger sprechen. Ich habe schon sowas gehört. Ja, wir leben wirklich in einer verdrehten Welt, in der die wichtigsten Dinge zuletzt kommen und die unwichtigsten Dinge zuerst. Das habe ich aus der Zeitschrift Herold vor ein paar Jahren übernommen. Gut, mein letzter Punkt heute. Herr, Herr oder Herr? Und dieser Punkt ist tatsächlich nicht Teil der ursprünglichen Predigt, sondern den hat mir Gott vor ein paar Tagen erst gezeigt. Ich war gerade im Wald. Im Wald höre ich oft die Bibel, so eine halbe Stunde höre ich mir die Bibel dann einfach an, während ich spazieren gehe. Und dann kam diese Verse. Ich dachte, was hat er gerade gesagt? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Gott, was war das gerade? So ging es mir dann. Ich meine, ich habe das natürlich schon ein paar Mal gelesen vorher, aber es traf mich auf einmal. Wow, die haben ja nicht nur Herr, Herr gesagt, das wäre ja noch einfach. Die haben Wunder getan im Namen des Herrn. Die haben Leute geheilt. Die haben gepredigt. Vielleicht nicht auf der Kanzel, aber in anderer Weise. Die haben mit Leuten gebetet. Die waren bekannt dafür. Wow, Mann Gottes, Frau Gottes. Und die haben Herr, Herr gesagt. Aber sie haben nicht Herr, Herr gemeint. Weißt du, dass dem Herrn seine Gaben nicht gereuen. Er gibt die Gaben und er lässt sie. Das hat mich als junger Christ sehr, sehr irritiert. Ich habe immer wieder mitbekommen, wie Leute mit großen Gaben gefallen sind oder wirklich als charakterlich sehr unsauber nachher dastanden. Und ich habe gedacht, Gott, wie kann das sein? Der hat Leute geheilt, der hat Wunder getan. Und jetzt guck mal, was für ein schräger Typ das geworden ist. Und das ist der Grund. Wenn der Herr Herr ist, gilt sein Wort, ich meine sein geschriebenes Wort, über allem anderen. Und das ist genau der Punkt, wo es oft fehlt. Gerade in charismatischen Gemeinden, weißt du? Da geht es viel um Emotionen, um Gefühle. Da ist ja nichts Falsches dran. Wir mögen das alle gerne. Aber alles, was sich nicht mit dem Wort abdeckt, birgt eine Gefahr in sich. Alles, was mich nicht zu Gott hinzieht, und zwar zu dem Herrn Gott, nicht nur zu Papa und zu Freunden und so, dass er auch alles ist, führt mich von ihm weg. Gaben ersetzen nie Charakter. Folge nie Gaben. Nie. Folge immer Charakter. Leute fangen oft stark an und enden grausig. Ich habe es selbst in dieser Gemeinde immer wieder gesehen, wie Leute wirklich stark begabt anfingen und dann einen schrägen Weg und nachher nichts mehr waren. Spielten keine Rolle, viele starben früh. Das muss ich auch dazu sagen, das ist nicht lustig. Und ich sage das mit keinerlei Genugtuung, immer nur mit großer Traurigkeit. weil ich weiß, was für Gaben, was für Fähigkeiten das waren und was die noch hätten gerockt für Gott. Ich weiß nur eins, ich bin nicht besser als jeder einzelne von denen. Deswegen muss ich auf mich aufpassen. Und du auf dich. Ich kann das für keinen anderen in dieser Form tun. Das geht nicht. Kein Pastor kann das für dich tun. Niemand kann das für mich tun. Die Gefahr ist da. Und die Gefahr kommt nicht von Gott, die kommt immer vom Feind. Und die trifft Leute, die vor allem die begabt sind, die wirklich was von Gott bekommen, auf die zielt er natürlich besonders gern. Die hatten auf der einen Seite die größte Möglichkeit, sich zu wehren, weil die haben eben auch Gottes Beziehung und alles da. Aber wenn das weg ist, wenn ich dann nur noch die Gaben pflege und mache dann meine eigene Religion, meine eigene, wisst ihr, dann wird es ganz, ganz gefährlich. Folge nicht denen, die Wunder tun, sondern denen, deren Leben ganzheitlich Gottes Wort widerspiegelt. Gottes Wort. Ja, meinst du echt, die Bibel, ist das denn so wichtig für uns Christen? Aber wir leben doch heute in einer anderen Zeit, als wo du Pastor geworden bist damals. Da war das vielleicht noch so. Da waren ja auch die Leute noch im Gottesdienst. Und da war das ja nicht alles mit Livestream. Das war dann noch ganz normal. Früher halt. Es gibt Dinge, die ändern sich niemals. Niemals. Kein Wort. Ich bin traurig, wenn ich merke, wie die Menschen das Wort hinten anstellen. Manche nehmen irgendeine Prophetie, weißt du, und stellen die vor, die Bibel. Sagen, ja, aber das hat der Mann Gottes über mir ausgesprochen. Deswegen, auch wenn es nicht so klar im Wort steht, das ist mir wichtiger. Sei vorsichtig bei diesen Dingen. Eine Prophetie, die nicht vom Wort abgedeckt wird. Vorsichtig. Vorsichtig. Das ist das, warum einige Leute die charismatische Bewegung so meiden und so fürchten fast schon. Weil diese Dinge passieren manchmal. Gute Sachen, wir lieben es, die Stimme Gottes zu hören, prophetische Dienste. Wir sagen ja dazu, aber immer auf Grundlage des Wortes Gottes. Wenn ich hier anfange, irgendwann etwas zu predigen, was das Wort nicht mehr reflektiert, schmeißt mich raus. Ich würde jeden anderen auch rausschmeißen, der das hier tut. Weil das ist ein heiliger Ort. Von hier werden Dinge rausgegeben, die Menschen beeinflussen sollen. Aber auf ihn hin, nicht von ihm weg. Nicht auf irgendeine Gabe hin oder auf irgendeine tolle Sache, die sich gut anfühlt. Es gab Menschen, die mit Jesus bzw. mit seiner Gemeinde waren und die gute Dinge getan haben. Jünger, die ihm nachgefolgt. Denkt an Judas Iskariot. Das war ja kein Teufel von Anfang an. Der war motiviert, der wollte mit Jesus sein und der war bestimmt fasziniert auch von der Persönlichkeit von Jesus. Und doch hat er seine eigene Idee, seine eigene Agenda nie aufgegeben. Er hatte andere Ziele. Und er wollte seine Ziele über die von Jesus stellen. Geld war ihm wichtig, das wissen wir, diese Dinge, er hat gestohlen. Und sein Ende war entsprechend. Nehmen wir die sieben Armenpfleger, ihr kennt diese Geschichten, wie heißen sie noch, Diakone werden sie manchmal genannt. Also die sieben, die die neun, zwölf dann eingesetzt haben, weil sie mehr Zeit brauchten für das Wort. Und sagten, die Tische bedienen und diese anderen Gemeindeaufgaben, die es einem eben gibt, die können andere Leute sowieso besser als wir. Lasst uns Leute einsetzen. Und die haben sieben Leute eingesetzt. Und mindestens zwei davon haben einen schrägen Weg gemacht danach. Und einer davon ist sehr, sehr prominent. Der Nikolaus. Der Nikolaus hat, nachdem er eben, er kam aus Nordafrika, war wahrscheinlich ein farbiger Mann und hat stark angefangen, war bestimmt auch einer mit Heiligen Geist gefüllt, so wie er beschrieben wird. Und dann fängt er an, so sich über die Apostel zu erheben, so in seinem Denken. Er hat auf einmal Theorien, weißt du, Theologien, wo er denkt, das weiß ich besser als mein Pastor und der hat ja doch keine Ahnung. Weißt du, so diese Art Spätpubertierung. Manche Christen haben das so. Nach 5 bis 10 Jahren fangen die an pubertieren, wissen alles besser als ihre Leiter und dann hoffen wir und beten wir immer, dass sie irgendwann auch die nachpubertäre Zeit erleben, wo alles wieder gut wird, wo sie erkennen, was Wirklichkeit ist und all diese hormonellen Dinge dann verschwinden. Nikolaus hat es nicht geschafft. Er hat tatsächlich eine eigene Kirche gegründet, die Nikolaiten. Und stellt euch vor, in der Offenbarung, das haben wir gehört neulich noch, Jesus selbst warnt vor den Nikolaiten. Stell dir vor, du hast mit ihm angefangen und du endest da, dass Jesus vor dir warnen muss. Das finde ich so unbeschreiblich. So eine Antikarriere, weißt du? Und da möchte ich, dass wir safe bleiben vor dieser Entwicklung. Und wenn das denen passieren konnte damals, kann uns das gerade so passieren. Ich war nie leiblich mit Jesus unterwegs, weißt du. Ich habe nie die 12 persönlich im Dienst erlebt. Und trotzdem haben die das geschafft, sich gegen Leidenschaft zu wenden und dann alles zu verlieren. Bin ich besser als die? Nein. Umso mehr weiß ich eins. Ich muss nah am Wort bleiben. Nah am Wort. muss Leuten erlauben, in mein Leben reinzusprechen, die geistlich erwachsen sind. Weißt du, das ist wichtig. Ich muss Leute haben, wo ich fragen kann, du, ich habe hier so eine Idee. Und die mir sagen können, hey, vergiss die Idee, die ist nicht von Gott. Die Bibel sagt das und das dazu. Ja, aber es fühlt sich so gut an. Oder Leiter XY hat das doch auch so gesagt. Weißt du, manchmal haben wir einen Blutmond zu viel. Verstehst du? Wo dann alles mögliche draus gemacht wird. Und ach, ja, alle Jahre wieder, soll ich nur sagen, kommen diese Dinge wieder und Leute fahren darauf ab. Und ja, wie auch immer. Weißt du, nicht der Anfang oder irgendein Hype entscheidet, sondern wie du dieses Leben hier zu Ende lebst. Das alleine entscheidet, wo du landest und wer du sein wirst. Das ist alles. Mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen, aber das reicht auch schon, das zu wissen. Am Ende wird alles entschieden. Diese Leute, die Herr, Herr gesagt haben, waren ja vielleicht noch mit Gott unterwegs, gehe ich mal von aus. Und dann sagt er aber, naja, ich habe euch nie gekannt. Nach dem Motto, so wie ihr jetzt seid, habe ich euch nie gekannt. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ihr kommt nicht in den Himmel, ihr habt es verloren. Das ist hart, das ist mega, mega hart. Jesus sagt es. Und danach, nach dieser Lehre über Herr und Herr, Herr, erklärt er es. Er erklärt den Unterschied zwischen denen und denen. Er sagt, die, die Herr sagen und mein, und wirklich sagen, Herr, du bist mein Herr. Die, sagt er, haben ihr Haus auf Fels gebaut. Die anderen haben vielleicht das schönere Haus. Kennst du so Leute, die haben, oh, glorious, also so jetzt geistig, ne, so immer am Schillern und am Glänzen und denkst so, boah, was tolle Leute. Und dann kommt der Sturm. Und auf einmal ist das Haus nicht mehr zu sehen, weil es auf Sand gebaut war. Es war nicht auf dem Wort gebaut. Achte, worauf du dein Haus baust. Es gibt keinen Ersatz für guten Grund, für gutes Fundament. Jeder, der den Worten Gottes nicht gehorsam ist und danach handelt, baut sein Haus auf Sand und wird untergehen, wenn die Krisen des Lebens kommen. Und die kommen. Mit 53 weiß ich das. Die Krisen kommen. Die kommen uns alle besuchen. Und je nachdem, worauf wir gebaut haben, das wird dann jeder sehen. Und Beständigkeit ist hier ein Schlüsselwort. Ja. Strebt nicht nach unerreichbaren Dingen. Sei treu in dem, was Gott dir anvertraut hat. Arbeite damit, wie du kannst. Sei treu, bleib nah am Wort. Und dann wird der Herr dich befördern. So läuft es doch. Er befördert uns. Kannst dir nicht verdienen. Nichts, was von Dauer sein soll. Ich fasse zusammen. Wir haben über die Zeit des Wiederaufbaus gesprochen. Da gab es ein paar kritische Worte. Und ich habe uns allen noch mal so ein bisschen den Kopf gewaschen. Also uns allen, mir auch. Weil wir alle müssen diese Dinge immer wieder mal hören. Wenn wir die nicht hören, dann wäre ich feige. Und ihr würdet vielleicht irgendwann vom Herrn stehen und sagen, das wusste ich gar nicht. Mein Pastor hat es mir nie gesagt. Und da hätte ich ein Problem, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du das weißt, auch wenn die meisten von euch sagen würden, ja, das ist ja eh mein Standard. Ich bin so froh, dass das so ist. Wir sind eine starke Truppe. Ich kenne euch ja fast alle und weiß, wo ihr steht und bewundere das, wie ihr mit Gott durchs Leben geht. Deswegen versteht das auf keinen Fall als einen Anschiss oder sowas. Das ist einfach eine Lehre, die ich entschlossen bin, immer wieder regelmäßig hier zu lehren. Vielleicht nur für eine Person, aber dann ist es schon wert. Okay? Wo ist meine Ehre? Darüber haben wir gesprochen, wie Gott diese Frage stellt und auch wie wir Gott ehren. Und über Herr, Herr oder Herr haben wir gesprochen. Und Maleachi und Haggai waren wahre Propheten. Ihre starken prophetischen Worte brachten Veränderungen in die Herzen Israels. Israel hörte diese Worte und gehorchte der Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und wenn das nur bei einer Person heute hier ist, freue ich mich, wenn du jetzt eine neue Furcht vor dem Herrn mitnimmst, weil ich dir das gesagt habe, weil ich dein Prophet heute war. Alles gut, freue ich mich. Und Ehrfurcht war wiederhergestellt. Jetzt lag der Augenmerk der Leute auf dem Tempel. Und ihre persönlichen Interessen waren zweitrangig. Und ich sage euch, denen ging es dabei dann trotzdem nicht schlechter. Seit unsere Familie, mit meiner Mama angefangen, meinem Papa, seit wir unsere Priorität auf den Herrn legen, ging es uns nie schlechter als vorher, nie mehr. Es gab mal Krisen, wir haben auch Dinge nicht immer richtig gemacht und dann gab es auch was im Preis zu zahlen. Ja, aber wenn ich unterm Strich mache, denke ich, wow, wer bin ich in mein Haus, dass du mich bisher gebracht hast? Die Frage stelle ich Gott öfters und ich glaube meine Eltern auch und viele von euch, weil wir wissen alle, wir haben es nicht verdient. Er ist einfach so gut und er liebt seine Kinder und wenn wir ihn als Herr betrachten, wird alles gut. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Ihr kennt diese Bibelstelle. Da macht er im Neuen Bund nochmal ganz, ganz klar, dass das immer noch der Schlüssel ist. Es ist nicht alttestamentliche Lehre, weil es ja die alten Propheten damals waren. Nein, es ist immer noch von Bedeutung. Gott hat was Großes vor, weißt du, mit unseren Familien, mit unserer Stadt, mit unseren Landkreisen hier. Und ich glaube, dass die Herrlichkeit des Herrn, die wir angefangen haben zu schmecken, noch viel mehr zunehmen wird. Und jeder von uns hat da ein Stück was beizutragen. Bist du wirklich bereit, diesem Gott von Herzen zu dienen mit allem, was du hast? Ist das dein Herz? Bist du schon da? Wenn nicht, kein Problem, entspann dich. Gott gibt dir Zeit. Aber diese Frage sich immer wieder zu stellen, ist gut. Im Psalm 61, wir hören es den gleich noch gesungen an, steht: Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört. Du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten. Das Erbteil derer, die Gott fürchten, ist Wunder-voll. Voll Wunder. Wir haben uns anfangs die vier Segnungen angeschaut, die im Psalm 128 für die stehen, die den Herrn fürchten. Ich wiederhole die nochmal. Finanzielle Versorgung, du hast es gut, fruchtbarer und erfolgreicher Ehepartner und erfolgreiche Nachkommen. Um ein Erbe zu erhalten, muss man Erbberechtigter sein. Das bedeutet im Reich Gottes, man muss Teil der Familie Gottes sein. Und jetzt frage ich euch hier vor Ort und auch euch online, möchtest du Teil der Familie Gottes sein? Keine Angst, du bist deswegen nicht Teil des Christuszentrums. Gott wird dir eine Gemeinde zeigen, die dein Ort ist, wo du dazugehörst. Aber erstmal geht es darum, gehörst du zu ihm. Alles andere findet sich nämlich dann. Und ich möchte jeden einladen, der das für sich heute entscheiden möchte. Und sagen, Gott, ich möchte dir gehören. Ich möchte nicht jetzt nur religiös sein oder irgendwie. Ich möchte von meiner Schuld, weißt du, Sünde ist Schuld, die dein ganzes Leben berührt und von Gott fernhält. Und du weißt das, Sünde bringt immer nur Probleme. Jede Lüge, jede Sache, die Gott eigentlich in seinem Wort sagt, ist nicht gut für dich. 10 Gebote, wenn du sie tust, sie schaden dir immer selbst. Am Anfang merkt man es nicht, später merkt man es umso mehr. Bei Ehebruch zum Beispiel und diese Dinge. Das ist teuer und das bringt nicht das, was sie verheißt. Und es trennt uns von Gott. Und Gott sagt, wenn du zu Gott gehst und sagst, bitte vergib mir all meine Schuld. Ich meine alle, je nachdem wie lange du lebst, kann das eine Menge sein. Ich war damals 20, das war schon viel. Vielleicht bist du schon 30, stell dir das mal vor. Wow, was du alles angesammelt hast. Oder noch älter, 40, 50. Das geht ja in kein Buch mehr. Und Gott sagt, ich nehme alles weg. Alles. Alles, was er braucht, ist, dass du zu ihm gehst und sagst, Gott, ich habe es kapiert. Ich kann ohne dich nie erfolgreich leben. Es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn ich Milliardär wäre, es wird nicht reichen, um mir Erfolg zu geben. Da wird zu viel fehlen. Und Gott sagt, come on, komm zu mir. Bring mir deine Schuld, deinen ganzen Schmodder und ich wasche Blüten rein. Und dann bist du so, als hättest du nie gesündigt. Und ich bin in dir. Das passiert nämlich dann. Gott zieht in dein Herz ein. Du kriegst sozusagen ein wiederhergestelltes Gewissen. Du weißt auf einmal Dinge, die du vorher so nicht gedacht hast. Und du weißt, er ist da. Und du weißt, dieses Leben wird herrlich. Und nach diesem Leben geht es erst richtig los. Okay, wenn du das möchtest, du musst es entscheiden. Es geht nicht automatisch. Kirchenzugehörigkeit reicht nicht. Auch Christuszentrum Limburg-Zugehörigkeit reicht nicht. Okay, also ich hoffe, es war klar. Du musst ihn annehmen als deinen Herrn, nicht als deinen Kumpel, als deinen Herrn und König. Und dann verändert sich alles. Und wer das möchte, heb doch mal eine Hand zu Gott, ganz egal, wo du gerade bist, und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Alle Sünden meines Lebens. Sie tun mir leid, Herr. Bitte vergib mir. Wasch mich rein von aller Ungerechtigkeit. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wow! Das ist alles, was du brauchst, um ein neues Leben mit Gott zu führen. Von diesem Moment an, wenn das dein Herzensgebet war, werden sich eine Menge Dinge verändern, zum Positiven hin. Ich würde mich riesig freuen, wenn das online geschehen ist, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst an pastor@cclm.de und sagst, hier, ich habe heute die Entscheidung getroffen, ich würde dir nämlich gerne deine Kleinigkeit schenken. Und dafür bräuchte ich dann deine Postadresse. Wäre ganz freundlich, aber auch sonst gerne mal Hallo schreiben. Und ich freue mich dann auf jeden Fall mit dir, auch ohne Postadresse. Und hier ist in diesem Raum jemand, der sagt, ich habe dieses Gebet für mich zum ersten Mal richtig bewusst mitgebetet. Ich sehe hier niemanden. Okay, aber die Empfehlung online ist jetzt, such dir eine gute Kirche in deiner Umgebung. kannst auch gerne so lange hierbleiben, bis du die gefunden hast. So Online-Stream läuft ja. Aber such dir etwas, wo du dich einbringen kannst. Und wo Jesus im Zentrum ist. Ganz egal, wie die Kirche heißt, ist es nicht so wichtig, wie dass Christus wirklich gelebt wird und im Zentrum ist. Und ja, ich helfe dir auch gerne dabei, eine solche zu finden, wenn das dir zu schwierig ist. Jetzt habe ich aber noch was vor mit allen anderen von uns, die sagen, ja, das ist schon etwas, da hat mich was berührt von. Vielleicht nicht alles, aber vielleicht ein Punkt. Und ich möchte, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich möchte, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, falls es noch nicht geschehen ist, dich von Dingen zu überführen, wo du die Furcht des Herrn nicht ernst genommen hast. Das können Haltungen sein, vielleicht alte Haltungen, Einstellungen, Überzeugungen, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Der Weg aus dieser Art von Problemen ist immer Buße und Umkehr. Und Buße ist eine Herzenssache. Buße ist ein Geschenk. Ich werde gleich dafür beten, dass Gott dieses Geschenk austeilt, weil du kannst es nicht produzieren. Wenn es nicht da ist, bleibst du stolz und erkennst nicht mal, dass du es bist, der hier gemeint ist. Aber Gott möchte, wenn hier jemand ist, möchte dich segnen und möchte dich ganz nah an sein Herz bringen. Und das geht nur durch Buße und Vergebung. Und auch demütige dich vor Gott, wo nötig, auch vor Menschen. Vielleicht hast du Dinge in Ordnung zu bringen, die Gott dir jetzt zeigt. Das passiert oft. Dann sei konsequent, bring das in Ordnung. Und dir wird es besser gehen. Und ich habe ein ganz tolles Lied mitgebracht, das wir uns jetzt anschauen. Und zwar ist es die Vertonung vom Psalm 61. Und zwar eine der ältesten Versionen, die ich kenne. Die Autorin selbst ist Darlene Check aus Australien. Sehr, sehr bekannt geworden, gerade mit diesem Lied. Und das ist eins der ersten, vielleicht das erste Konzert, aufgezeichnet wurde. So, sie ist noch ein paar Jahre jünger da, es hat einen gewissen Charme. Und der Text ist einfach nur wunderschön. Ich lade euch ein, auch nach vorne zu kommen. Ihr könnt vors Kreuz, ihr könnt hier vor der Bühne, vor dem Altar sozusagen knien, wenn ihr das wollt. Wenn ihr nah beieinander seid, lasst einfach die Maske auf. Und dann passt das schon und bring Gott das, was Gott dir zeigt. Es sind nur ein paar Minuten, die wir haben, solange das Lied dauert. Aber ich glaube, Gott wird was tun jetzt. Und du zu Hause genauso. Nimm die Zeit, beug dich vor Gott und frag ihn aufrichtig, Gott, was ist mit mir? Ist irgendwas, was ich dir bringen soll? Und Gott wird es dir zeigen. Und dann entspann dich, sei dabei und bring ihm jeden Müll und nimm seine Vergebung auch für Dinge an, die vielleicht schon ein bisschen zurück sind. Ja, weih dich Gott neu und dank ihm auch, dass er immer Zuflucht und Schatten unter seinen Flügeln bietet. Okay, bitte das Video ab.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.